den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig.
Marokko, das seit 1912 in eine französische, eine spanische Protektoratszone und ein neutrales Tanger aufgeteilt wurde, war in den 1920ern eine permanente Kampfzone. Es versuchten nicht nur die europäischen Mächte und Amerika in gegenseitiger Konkurrenz ihren Einfluss auszubauen, die Berberstämme erhoben sich immer wieder zu bewaffnetem Widerstand, der blutig niedergeschlagen wurde. Der deutsch-jüdische Journalist Manfred George nahm von Gibraltar aus Anlauf, um auf den afrikanischen Kontinent hinüberzusetzen und sich für das 8 Uhr Abendblatt vom 12. Oktober 1923 dort vor Ort umzusehen. Den sehr stimmungsvollen und detailreichen Reisebericht, der allerdings an einigen wenigen Stellen zeittypisches, heute nicht mehr verwendetes Vokabular benutzt, um die verschiedenen Ethnien zu beschreiben, liest für uns Frank Riede.
Sprung nach Afrika von unserem Sonderberichterstatter Manfred George. Tetuan, Marokko, Anfang Oktober. Der Zug von Granada wirft sich plötzlich aus schluchtenreichem Sandgebirge um einen hohen Felsen und läuft auf einer sanften Rundung in die Bucht von Algeciras. Die durstigen Augen stürzen ins Meer und trinken, aber im nächsten Moment ist die Weite versperrt, das Blut der Sonne grau fortgewischt, der Horizont, eben breit und weich aufgetan, zerbrochen. Grauköpfig hat sich ein Felstier davor gedrängt, wie von den Gewalten des Vulkans aus den Fluten geschleudert und an mächtigen, unsichtbaren Strängen im Schlunde des Ozeans verankert. Abends im Hafen. Die winzige Mole sinkt sich mit tirillierenden hohen Lichtern ins Wasser hinaus. An ihrem Ende vertaut zwei winzige Dampfer. Eine Gitterschranke sperrt den Weg. Eine englische Uniform jenseits. Hier hat Spanien aufgehört. Drüben hockt wieder das Untier von vorhin. Aber die Nacht hat es mit 1000 Sternen gesegnet und die Stadt, die es seitwärts unter dem Bauch im Schutz der steinernen Flanke trägt, blinkt, winkt und flimmert wie eine magische Lockung über das Dunkel der Flut. Am Morgen hat das Tier Gibraltar sein Gesicht verhüllt, unser kleiner Meerengenfahrer pirscht sich mit hastigen Stößen vorüber, Gibraltar trägt Nebelschleier, und erst als wir schon fast vorbei, fallen die zu höchst um die Spitze, und wie der Bug einer sagenhaften Fregatte ragt der Stein aus den ziehenden Wolken. Der Morgen fegt die Straße mit den tanzenden Dampfern klar. Und man sieht den Pakt in plastischem Beispiel, den der liebe Gott mit den englischen Kanonen abgeschlossen hat. An diesem geschützbepflasterten Riff kommt kein Fisch aus dem Atlantik ins Mittelmeer, es sei denn, er hätte die Erlaubnis des Kommandanten im unsichtbaren Turm der Fernrohre, der hinter den Klippen des Europa Point wacht. Und man denkt an Japan, wie seine blühenden Inseln im Feuerzauber einer Stunde versanken und wie ein einziger gigantischer Hammerschlag in der hephaistischen Schmiede die sichern Lords von Westminster stürzen kann. Schon schiebt sich Afrika näher heran. Die Forts von Ceuta, breit hingelagert, wirken dem undeutlichen Koloss gegenüber fast nur wie eine freundliche Demonstration. Aber zur Stunde ist der Boden hier heißer als drüben. Die Flaggen der Kriegsschiffe im Hafen, der eifrige Tritt der braunen Kolonialtruppen und Krüppel auf Krücken erinnern, dass hier Kampf ist. Ein wilder, in viele Einzelheiten aufgelöster, grausamer, im letzten Ende unabsehbarer Kampf. Der Kampf gegen Afrika, das sich mit 1000 Listen und Wagnissen verteidigt. Ein Kampf, an den Spanien alles setzt und in dem es nicht nur die Tapferkeit der Wüste, sondern auch die französischen Gewehre gegen sich hat. Auf dem Bahnhof beginnt bereits die Wildnis. Militärs mit breiten Farmerhüten, Siedler mit Pferd und Büchse, den Wildweststücken des Kinos entsprungen. Bettler und Händler, letzter Abschaum von Europa herübergespült. Und in der dritten Klasse sitzt Marokko auf den Bänken, die langen Flinten zwischen den Knien, die Kleider zum Teil in Lumpen durch die kranke Haut sieht, dazwischen Burnusse und Turbane von tadelloser Reinheit mit Stickereien verziert. Frauen, flache Strohkörbe als Hüte über dem tuchverhängten Gesicht, aus dem neugierig nur die Augen über den Anzug des Fremden spielen, viel Mischblut im Gelb des spanischen Soldatenrocks, Gesichter von biblischem Schnitt dazwischen und andere abgeplattet an der Stumpfheit verräkelter Tage. Die kleinen Stationen sind schlechte Moschee-Imitationen, das Land wird wild und rissig, das Bähnchen rattert sich den Dampf aus seiner Eisenlunge, draußen Reiterscharen in wehenden Mänteln auf schmalen Felskanten gegen den Himmel gesetzt, unbeweglich im Gras verwurzelt und einsam an den Übergängen Feldpolizei. Starr stehen die Pferdeköpfe wie aus Stein nebeneinander. In einer Talsenkung braunes Gewimmel, eine Artillerieabteilung, die rastet. Hier und da ein Haus, halb zerfallen im hässlichen Gestänge des geil schießenden Kaktus vergraben. Langer Pfiff, steil vom Hügel winkt weiß Marokkos Herzstadt, Tetuan. Tetuan ist eine Burg. Rings rot-grau die Mauer. Unzählige Tore, unzählige Wachen. Breit läuft ein Gang herum, die Sonne sinkt. In den Eingangsbogen blitzen neben den Bajonetten die Laternen auf. Das Gebirge draußen schickt kühlen Wind herüber. Sein Gestein wird farblos wie geronnenes Blut. Und von den Feldern im Kreis hebt sich Geläut. Endlos ziehen von überall die Herden zur Stadt ein. Das wimmelt heran an Ziegen und Schafen, an Pferden und Stieren, von Hunden zusammengejagt, unzählbar. Araber, Hirten und Jäger, Landleute und Krämer rücken mit ihnen auf 100 Wegen heran. Dichter fällt der Abend. Schneller peitschen die Treiber auf die Rücken der Tiere. Um 8 Uhr fallen die schweren Riegel zu. Gierig schluckt die Stadt von ihren schlanken Gebetstürmen überwacht das Land rings ein. Sicherheit ist nur in ihren Mauern. Noch vor 8 Tagen jagte in voller heller Mittagsglut eine Schar aus dem Schluchtengehäng drüben herein und schoss in den engen Straßen, überrumpelte über den Haufen. Von den Türmen gingen die Gebete. Knarrend schließt sich Tor um Tor. Die Hitze verdampft in dem kühlenden Tau der Milchstraße. Tetuan erwacht. Das Gewirr der Gässchen, Höfe, Säulengänge, Gewölbe, Boudiquen, Plätze, Durchlässe, Winkel und Läden ist voll von Menschen und Farben. Das Auge stirbt vor Seligkeit. 1001 Nacht wird wahr vor den berauschten Sinnen. Da sind die Märkte mit den dampfenden Feuern der braunen Bäcker, den Melonenhaufen, den blitzenden Dolchen und Haremsfrauen. Da hockt das Volk des Märchens in niedrigen Cafés, in rauchigen Läden. Da schreitet der Häuptling stolz durch von Fackeln streifig überglutete Gassen und neben den Bettlern und Blinden, die an die schmutzigen und so geheimnisvoll durch Ritz und Tür glühenden Mauern geklebt, ihre Sprüche im Gleichklang singen, fabelt der Erzähler die Sagen des Landes vor aufgerissenen Augen. In den Pfannen britzeln die Brezeln, knacken die Krebse, sieden die Feigen in rinnendem Öl. Gelindes Gekreisch sich balgender Jungen mischt sich dem Blöken der Rinder in den Ställen. Teppichhändler werfen ihre Pracht vor die Füße, fromm steigen Greise aus den Pantoffeln vor den Nietüren der Tempel und mit eins zerspritzt das Getümmel vor dem Tritt einer späten, lastenschweren Karawane, die gerade noch zur rechten Zeit die schützenden Mauern erreichte. Zage und unbeholfen tastet sie sich hindurch, das Eselchen, das schon Joab den Moabiter trug, voran. Allmählich steigt ein schier erstickender Dunst auf. Alles scheint Traum. Die langen Gassen, in deren Mitte einsam unter der zischenden Lampe die geheimnisvolle Frau dahinhuscht. Der Platz in seinem unirdischen Gewimmel, das wie in Visionen sich löst, steigert und verschwimmt. Langsam senkt sich das Quartier hinab. Eine Wendung durch einen Torbogen, der wie die verborgene Tür in einer europäischen Häuserreihe liegt, und man wandert über den Casinoplatz einer kleinen Garnison, um plötzlich durch einen anderen ebenso verborgenen Torweg in die Judenstadt zu geraten. Hier ist alles trotz der Enge schon westlicher. Noch hält sich der fließende Mantel, die Locke und der Patriarchenbart, aber die Straßen sind nüchterner, die Häuser sauberer, die Krawatte hat das bunte Tuch verdrängt. Kinder schleppen für die Feiertage Palmenzweige heran. Sie tragen Kittel statt der wehenden Felle. Die Zivilisation hat dies Viertel besiegt und seine Mauern sind schon gesprengt, aber sie hat auch die Rücken gebeugter gemacht. In der Nacht dröhnt in den Schlaf ein Kanonenschuss und das Märchen zerrinnt. Einige Meilen südwärts gibt es nur die Hand an der Gurgel und das zielende Auge nach dem unvorsichtigen Haupt über dem deckenden Sandsack des Walds.
Das war's vom Sprung über die Säulen des Herkules. Non plus ultra stand da drauf. Dabei sind wir doch das Non plus ultra im Podcast-Bereich. Das ist klar. Im Spendenranking geht allerdings noch was. Also los zu www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.